unterbrechen diese Musiksendung für eine wichtige Verkehrsnachricht.
Unser Server ist gerade rebootet und die Webseite funktioniert wieder. Danke für die ganzen Hinweise, dass der Fahrplan nicht online gewesen ist. Mittlerweile konnten wir es fixen. Der Server ist hängen geblieben. Ein Neustart hat geholfen. Funktioniert wieder.
Das ist wie beim Autofahren. Jetzt haben wir wieder Anti-Stau. So, gegenüber sitzt mir jetzt der HC. HC ist der altbekannte Organisator von Capture the Flag Contests im Raum Darmstadt auf der Easter Hack und organisiert jetzt, wenn ich korrekt bin, seinen dritten Capture the Flag Contest.
Ja, moin Lars. Ist korrekt, das ist der dritte.
Sehr schön. Wir haben in den letzten Monaten häufig über Capture the Flag Contests geredet. Wir haben am Cypher 4 teilgenommen und haben darüber geredet. Wir haben auch schon darüber geredet, dass du der Organisator bist des Darmstadt Opens auf den Meta Rhein-Main Chaos Days. Jetzt ist im Prinzip am Samstag, glaube ich, der Contest. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand? Wie viele Leute haben sich angemeldet? Wer spielt so grob mit? Aus welchen Ländern kommen sie? Wie viele externe, interne gibt es? Wie viele Rätsel gibt es? Was kannst du uns erzählen?
Genau, also Samstag um 18 Uhr geht's los und dauert 6 Stunden. Wir haben insgesamt 25 Anmeldungen, davon 21 externe. Und bestätigt sind jetzt 13, also 13 Externe, die gesagt haben, wir nehmen teil. Und dann haben wir wahrscheinlich noch 2 lokale Teams. Ja, herkommen tun die Leute hauptsächlich aus Deutschland, Russland, USA und eine Anmeldung aus Indien.
Sind das bekannte Gesichter? Kennen wir da irgendwelche Teams von?
Ja, die meisten sind die üblichen Verdächtigen, die auch bei Cypher und so weiter immer wieder teilnehmen.
Ah, okay. Hast du da irgendwelche Namen? Welche Teams sind das so? Wen kennen wir da?
Ja, also so die bekanntesten, denke ich mal, ja, Square Roots, Enoflag, Team Sparta aus Aachen, vielleicht auch bekannt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wir aus Darmstadt kein Team haben.
Ja gut, aber aus Darmstadt haben vermutlich fast alle potenziellen Teammitglieder irgendwie an dem Ding mitgebaut.
Ja, also die üblichen CTF-Verdächtigen, die sind jetzt alle, glaube ich, in ihren Abschlussprüfungen.
Ja gut, das ist dann natürlich relativ schade, aber das kann man auch irgendwie verstehen. Und mit 25 Teams, ich glaube, unterbesetzt seid ihr da nicht.
Naja, wie gesagt, 25 Teams haben sich ursprünglich angemeldet, sind jetzt nicht mehr alle dabei, aber ich denke mal, das passt schon.
Gut, was erwartet denn die Teams, wenn sie da hinkommen?
Ja, ich denke mal, der Hauptunterschied zu den meisten anderen CTFs ist, dass wir kein Linux benutzen, sondern FreeBSD. Aber ansonsten...
Das kannst du jetzt schon einfach so verraten.
Das habe ich schon vor einem Monat auf der Homepage verraten. Das ist auch keine große Sache. Wir machen ja Application Layer Security und kein, wer kennt sich im Betriebssystem am besten aus. Aber ich denke mal, ja, weiß nicht, ob es da jetzt so große Unterschiede gibt zu anderen CTFs. Ich will jetzt auch keine großen Details hier verraten, aber ich denke mal schon, dass die eine oder andere Überraschung vorhanden ist. Und
kannst du uns einen kleinen Hinweis geben, welche Sprache kommt auf gar keinen Fall vor?
Kleinen Hinweis, welche Sprache kommt auf gar keinen Fall vor?
Ich weiß jetzt eine. Fällt mir spontan ein.
Also Objective-C kommt nicht vor.
Ja, mir fällt noch eine andere ein.
Die fängt, glaube ich, mit R an.
Ja, und hört mit R auf. Komisch.
Ja, das ist dann aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Ne?
Das kommt bestimmt beim übernächsten CTF. Ja, gerade betritt Goffer den Raum. Goffer, an wie vielen CTFs hast du schon teilgenommen?
Teilgenommen, aktiv gespielt habe ich, glaube ich, an 3 oder 4 Stück.
Und hat Spaß gemacht? Lohnt es sich?
Ja, es lohnt sich. Also man muss halt bei so einem CTF-Team immer verschiedene Leute zusammenbringen, die verschiedene Aufgaben erfüllen. Also es gibt wahrscheinlich immer Leute, die spezialisiert sind auf eine einzelne Programmiersprache. Dann gibt es Leute, die es schaffen, ein Skript zu schreiben, dass man Flaggen abgibt und so weiter. Und dann gibt es auch Leute, die halt eben wieder diese Leute zusammenführen müssen, koordinieren müssen oder sich dann auch um die Pizzabestellung kümmern müssen, damit die anderen Leute, wenn sie abgeschafft sind, nicht verhungern. Und ich habe auch mich ans Coden probiert und auch mal so ein bisschen rumgehackt, ein kleines bisschen da einen Dienst reinzufinden. Aber es ist halt wahrscheinlich schwer und.
Hast du einen speziellen, großartigen Tipp sozusagen als erfahrener Capture the Flag-Kämpfer, den du den Teams jetzt noch mitgeben kannst, was man so an einem Tag vielleicht noch reißen kann?
Ja, die Teams sollen sich auf jeden Fall darum kümmern, dass halt eben sich vorüberlegen, wie funktioniert dieses Flaggensystem, wie kann ich Flaggen einsammeln, wie kann ich Flaggen abgeben. Wenn ich eine Lösung finde für ein Team, so war es bis jetzt immer bei den anderen CTFs, dann ist ja diese Lösung auch vielleicht bei den anderen 20 Teams. Also wenn ich dann irgendwas finde, dann kann ich das auf die anderen 20 übertragen und kann das dann eben 20 Mal abgeben. Und das muss man halt eben skripten, coden und dann wieder abgeben. Und ja, ansonsten halt gucken. Also wenn man einen Webdienst hat. Also wir hatten ja einen CTF, den wir auch gewonnen haben als Darmstädter Team, wo wir den Bankraub hatten. Und das war eine Webseite gewesen und dann war halt auch wichtig, dass wir gesehen haben, was ist auf der Webseite passiert. Das heißt, wir haben uns die Apache-Logs angeguckt und aufgrund des Klickverhaltens dann gesehen, da klicken jetzt Leute rein, die klicken sich eine Versicherung für ein Auto. Was machen sie als nächstes? Sie schrotten das Auto, sie fahren das Auto gegen die Wand oh, jetzt melden sie einen Schaden für die Versicherung und dann ziehen dann Geld ab. Und so haben wir halt damals Geld auf unser Konto transferiert und haben Millionen gescheffelt und im Prinzip durch diesen nominalen Wert bei diesem CTF, bei diesem speziellen, unseren CTF gewonnen, also diesen ganzen Wettbewerb gewonnen.
HC, kannst du mir ja irgendwas über das Punktesystem sagen? Wir haben ja gerade von den Flaggen geredet. Ich nehme an, dass du über die Flaggen nicht allzu viel verlieren willst. Aber wie werden denn Punkte gewertet? Gibt es wieder Dollar?
Nein, es gibt, also wir haben das ganz konservative Flaggensystem. Einfach für jede abgegebene Flagge gibt es einen offensiven Punkt. Für jede Flagge, die kein anderes Team vom eigenen Dienst bekommen hat, gibt es einen defensiven Punkt. Und davon abgesehen gibt es noch Advisory-Punkte.
Wie werden die Advisories bewertet?
Ja, da bin ich noch am Überlegen. Also ich will da so eine Checkliste erstellen, weil im Allgemeinen werden die relativ willkürlich bewertet. Und so je nachdem, wer am besten Englisch kann, kriegt die meisten Punkte und sowas. Ist alles schon vorgekommen und das wollen wir halt vermeiden. Und da werde ich auch nochmal was veröffentlichen auf der Homepage.
Das heißt, die sollte man im Auge behalten, wenn man Teilnehmer sein will.
Genau. Aber es gibt ja auch eine Mailingliste und so. Also.
Wie ist es mit Zuschauern? Habt ihr Zuschauer vorgesehen? Kann man einfach vorbeigucken und sehen, wie die zumindest die lokalen Teams kämpfen?
Ja, da muss Goffer was zu sagen, weil Goffer macht die ganze Orga drumherum. Das kann ich vielleicht an der Stelle auch nochmal erwähnen. Goffer hat schon den ersten CTF orgamäßig komplett mit organisiert und ohne Goffer würde dieser CTF auch nicht stattfinden.
Ja, danke HC. Ja. Ist immer die Frage, was wichtiger ist, Diensteschreiber oder die Orga drumherum. Aber in der Tat ist halt so, dass man muss ja irgendwie das organisieren, man muss vor allem auch den Leuten den Rücken frei halten. Also morgen im Speziellen werden wir HC hinter eine Glaswand setzen. Also was heißt morgen? Also am Samstag, wenn der CDF stattfindet, am Samstag ab 18 Uhr sitzt HC hinter einer Glaswand.
Samstag, also Goffer morgen, weil Goffer heute Nacht nicht schlafen wird.
Stimmt, wir haben jetzt schon, ja, genau. Ja, ja. Also Samstag, reden wir wieder vom Samstag. Tag 2 der MMCDs. Ja, also wie gesagt, HC sitzt in einer Glasscheibe, hat da sein Netzwerk aufgebaut und kommuniziert mit den Teams auch über den Channel, IAC-Channel im Hackin wahrscheinlich. Und ja, die Frage kam jetzt während der Vorbereitung zum Mitteramayan Chaos Days, wo die Leute es gelesen haben, es gibt ein Capture the Flag, und haben gemeint, ja, macht ihr denn auch irgendwie eine Vorführung? Erzählt ihr, was da passiert? Stellt ihr die Skripte vor? Würden wir ja gerne machen. Wenn es gehen würde, weil in dem Moment, wo wir was erzählen, gibt es eine Wettbewerbsverzerrung. Wir hätten was erzählen können, wenn wir jetzt nur von den internationalen Teams oder von den externen Teams gespielt hätten, wenn wir dann den Zuschauern vertraut hätten, hätten gesagt, okay, wir erzählen euch jetzt hier, was ein Beans macht, worauf es ankommt. Ihr dürft das jetzt aber nicht weiter erzählen. Also wir hätten also in dem Falle, wenn es keine lokalen Teams gegeben hätte, schon den Zuschauern vertraut und hätten also im Prinzip mehr das Ganze veröffentlicht. Vor 2 Jahren auf dem Kongress war mal so die Idee gewesen, dass man das Ganze dann mit ins Sportstudio einbaut, also ein bisschen Moderation mit irgendwelchen Spaß drumherum und dann immer wieder so den CDF reinbringt. Diesmal sieht es halt so aus, dass wir lokale Teams haben. Ich glaube, angemeldet sind bis jetzt 2 oder 3 Stück. Wir werden versuchen, wenn es bei 2 bis 3 Stück bleibt, die so hinzuplatzieren, dass die Zuschauer von draußen zugucken können. Dass die Zuschauer, je nachdem, wie viele jetzt dann wirklich zuschauen in dem Zeitraum, auch an die Teams rangehen können. Das ist natürlich schwer, weil man guckt halt auf den Bildschirm, man fühlt sich dann beobachtet. Wenn man vielleicht mal was ausprobiert, wenn man doch mal irgendeinen Shellcode hat, den man ausprobieren möchte, um auf ein gegnerisches Team draufzukommen, möchte man das ja nicht jedem zeigen. Und von daher müssen wir gucken, wie die Teams selber dann dazu bereit sind, Zuschauer zuzulassen.
Ja, wobei ich sagen muss, das ist eigentlich bisher immer recht stressfrei abgelaufen. Also ich habe da noch nicht erlebt, dass irgendjemand sich ja gegen die Regeln verstoßen hat oder irgendwie das System hacken wollte oder so.
Ja, schon. Aber ich meine insbesondere halt eben die Zuschauer. Wir haben ja diesen CTF ja auch schon auf dem Kongress gemacht und haben das eben beim ersten Mal in den Fahrplan reingeschrieben, von wegen, ja, wie manches hier den großen Capture the Flag-Wettbewerb. Die Zuschauer sind gekommen. Also da waren dann wirklich dann nachts um 1, wo wir angefangen haben, fast 100 Zuschauer, die irgendwo hinten standen und alle so dann geguckt haben, ganz gespannt waren, was passiert denn da vorne. Wir hatten damals ein bisschen Startschwierigkeiten, das heißt, wir haben erstmal ein bisschen rumgedoktert mit unserem Netzwerk. Die Teams hatten Startschwierigkeiten, was leider allzu oft vorkommt, weil die Teams die Webseite nicht lesen. Man braucht halt entsprechende Voraussetzungen, man braucht einen Rechner mit Arbeitsspeicher, mit ein bisschen Platz, damit man sein Image empacken kann. Das Image ist encrypted, das heißt, man braucht die doppelte Menge an Platz eigentlich, wie die Imagegröße ist. Man muss eine funktionierende VM-Workstation am Rechner laufen haben.
Ja, ein aktueller, ob das Workstation oder Server ist, ist egal.
Gut, mittlerweile, damals war es halt eben Workstation, das hat dann halt auch schon wieder Teams rausgekickt und da haben halt eben Rücksicht genommen, dass wir gesagt haben, okay, wir warten und dann war es für diese große Anzahl von Zuschauern eben ein bisschen langweilig geworden. Ich kann mich daran erinnern, dass wir damals super Moderatoren hatten, die auch selber im CTF mitgespielt hatten. Ich glaube, Jay Krumm hat damals auch, JC hat moderiert und in Englisch und das war schon toll. Also du brauchst jemanden, der da vorne steht und ein bisschen moderiert, das haben wir morgen auch vor. Also morgen am zweiten Tag.
Okay, wer macht die Moderation?
Das werden wir sehen. Wahrscheinlich dann Leute, die Dienste geschrieben haben. Und ansonsten kann es sein, dass ich mich auch mal dahinstelle, ein bisschen als Proxy agiere und Fragen annehme, die Frage ein bisschen gewichte und wenn ich die Fragen nicht beantworten kann, halt dann an HC direkt weiterstelle.
Jo, Alec wird auch noch da sein morgen und der macht, glaube ich, auch ein bisschen Moderation mit. Wir werden auch versuchen, eine Telefonkonferenz noch zu machen morgen, dass die Leute auch anrufen können und Fragen stellen können und sowas. Weiß ich aber noch nicht, ob das was wird. Und nochmal zum Thema Image. Wir haben das getestet, das läuft auch mit QEMU. Also wer kein VM mehr installieren will, kann auch QEMU benutzen.
Gut, vielleicht noch ein letzter Hinweis. Das Image ist verschlüsselt, habt ihr gerade gesagt. Ab wann kann man das runterladen?
Das kann man ab jetzt runterladen. Es gibt 4 Mirrors, findet man auf der Webseite. ctf.sec-tut.de und den Schlüssel gibt es morgen zu Wettbewerbsbeginn.
Gut, also heißer Tipp für die ganzen Teams. Besorgt euch jetzt schon das Image. Morgen könnte es unter Umständen, Samstag könnte es unter Umständen schon eng werden.
Wer sich für den CDF interessiert, die Anfragen kommen ja auch immer während des Jahres über, dass Leute sagen, ja, kann ich mir so ein Image runterladen? Das Image ist immer öffentlich. Wir haben das bei uns auf dem Chaos Darmstadt File-Server drauf, zugänglich. Man muss einfach uns anfragen in der Query, dann geben wir die Passwörter auch raus. Wer sich das Image heute runterlädt und morgen im Channel, den glaube ich auch jeder joinen kann, das ist kein Secure-Channel, der kann auch die Teamspeech mitlesen, das heißt, wie die Teams sich untereinander unterhalten, das kann auch mitverfolgen, kann selber das Image entpacken und kann selber mal gucken, was er da so findet und kann dann auch eventuell mitdiskutieren, gut, ob er jetzt den Leuten einen Spaß wegnimmt, indem er dann Lösungen reinpostet, das muss er dann selber entscheiden.
Das wird, also das wollen wir nicht. Solche Leute werden dann gekickt, bevor es zu spät ist.
Genau.
Aber wir werden das Channel-Log im Nachhinein posten komplett.
Mit Sicherheit wird es auf jeden Fall den Scoring-Board geben. Den werden wir während der Veranstaltung eben per Beamer an die Wand werfen. Die Moderation wird ein bisschen auf den Scoring-Board eingehen, wird sagen, da gab es jetzt die Veränderung. Das haben wir schon vor. Ja.
Sehr schön. Okay, 18 Uhr morgen. Welcher Raum nochmal? Ich habe das eben
übermorgen. Also Samstag.
Samstag ist morgen.
Sagen wir mal das Datum, 6. September 2008. 18 Uhr Central European Standard Time.
Summertime.
Echt?
Ja, wir sitzen noch im Sommer.
Ja, es steht auch für Standard, oder? Steht das für
ich
Sommer?
Ich dachte, das steht für Sommer. Wir müssen gleich mal Wikipedia angucken. Okay, ja, dann so viel zu den CTFs und wieder ein bisschen, Musik. We'll be right back.
roof, a vast centuries of dust. Once he was a great one, now he's dull and rust. An oddity he's crying, can you feel the pain of the sad, sad robot? And it's driving him insane. He can turn back time on history, so his life became a misery. He has to face the destiny, nobody cares anymore. Sad, sad robot. Sad, sad robot. Sad, sad robot all alone. He's a sad, sad robot. He's a sad, sad robot. He's a sad, sad robot. He's so alone.
I'm a red, red robot. Radar.
That's the board.
wir gucken jetzt mal ein bisschen in den Fahrplan rein von den MRM-CD. Der Fahrplan ist ja mittlerweile wieder online. Geht am besten über die Seite mrmcd.net. Da seht ihr eine Liste von Seiten, die ihr anklicken könnt. Zum Beispiel könnt ihr direkt ins Blog gehen oder ins Wiki oder auf den Fahrplan klicken. Wir fangen morgen, erster Tag MRM-CD, am Freitag um 18 Uhr mit der Keynote an. Ah, Keynote ist um 17:30 Uhr. Aha. Das heißt, wir öffnen die Veranstaltung, sprechen ein bisschen drüber, was wir vorhaben, was es für Rahmenbedingungen gibt und so weiter, erklären ein bisschen die Räumlichkeiten, stellen so ein bisschen das Team vor, stellen ein bisschen die Veranstalter vor. Und dann geht es um 18 Uhr gleich los mit den ersten Vorträgen. Und einer der Vorträge, die dann eine Stunde später um 19 Uhr anfangen, ist der Vortrag von Filz. Filz ist jetzt gerade im Studio und wir begrüßen ihn auch gerade mal.
Hallo.
So, du bist um 19 Uhr dran am ersten Tag. Erzähl doch mal, was du für einen Vortrag eingereicht hast.
Ich bin um 19 Uhr mit Running a Non-Profit ISP for Fun and Fame dran. Es geht dabei um die Vorstellung von In Berlin, einem Projekt, wo ich schon seit etlichen Jahren mit dran beteiligt bin. Und ich fand die Chance einfach gut, während der Rhein-Main-Chaos-Days auch mal irgendwie Projekte, die schon seit Ewigkeiten laufen und irgendwie mit einer Community verwachsen sind, einfach mal vorzustellen, dass die Leute auch mal neue Leute, auch mal junge Leute sehen. Wen gibt es denn auch noch neben dem irgendwie großen CCC, den man halt dort rumstehen sieht?
Interessant ist ja vor allen Dingen, dass Vorträge immer gefragt sind, immer besucht werden. Es ist im Prinzip gar nicht schlimm, wenn man einen Vortrag auch mal wiederholt, weil es kommen neue Leute hinzu und jetzt gerade so ein Vortrag, der jetzt im Namen auch in Berlin im Prinzip symbolisiert, dass er woanders herkommt, nicht aus Hessen, nicht aus Darmstadt, werden Leute da sich fragen, oh, das ist interessant, da erzählt einer was aus einer anderen Stadt. Ich glaube, deswegen ist das schon mal sehr besonders und wir bieten bei den MRM-CD natürlich solchen Leuten, solchen Projekten Plattformen an. Und ja, erzähl doch mal, dieser Name In Berlin, erzähl doch mal über das Projekt und ist das lokalisiert jetzt wirklich auf Berlin oder ist das wirklich Internet?
Also In Berlin startete irgendwie 1990, das ist schon relativ ewig her, als irgendwie lokales Projekt mit dem Ziel irgendwie, ja, Internet für jedermann anzubieten, was irgendwie 1990 schon ein ziemlich hehres Ziel war, was sich irgendwie kaum jemand vorstellen konnte. 1990 haben die in Berlin die ersten Unis gerade ihre Internetanbindungen sich damals für teures Geld bei UUNET gekauft und für Privatleute war es einfach undenkbar und unfinanzierbar, Internet zu haben. Und aus dieser Notwendigkeit heraus haben sich halt ein paar kleine Mailboxen zusammengeschlossen, damals in Berlin gegründet, ein paar Jahre auch später angefangen, irgendwie die Domain, wollten sich beim DE-NIC damals noch die Domain berlin.de reservieren lassen, was nicht geklappt hat, aber dann mit in Berlin durchkamen und seitdem steht in Berlin eigentlich irgendwie für nicht kommerzielles Internet aus Berlin zum selber machen und wir wollen auch gerne die Chance nutzen, Leute mal reinschnuppern zu lassen. Wie macht man Internet selbst? Wie funktioniert so ein Provider? Auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch irgendwie mit den Diensten, die wir haben, halt auch für irgendwie gemeinnützige Projekte und für Projekte, die so ein bisschen aus der Community kommen, einfach eine Plattform zu bilden neben den kommerziellen ISPs und damit eventuell auch mal Chancen geben, Projekte halt auf eine Art und Weise durchzuziehen, wie es bei den großen kommerziellen einfach nicht möglich wäre.
Ich finde es insbesondere für mich selber sehr interessant, weil ich ja auch zur älteren Generation schon mittlerweile gehöre und eigentlich auch in der Mailbox-Szene groß geworden bin, damals in Frankfurt. Und ich staune halt wirklich, dass dieses Projekt 1990 ins Leben gerufen worden ist, weil das ist so die Zeit 1990. Da hat der CCC sich auch mit BTX-Hacks befasst. Ja, also BTX war auch, BTX haben wir jetzt, glaube ich, diese Woche 25 Jahre gefeiert. Ist schon faszinierend. Ich habe dann, glaube ich, 93 bin ich an die Uni gekommen. Dann waren ja so Protokolle wie Koffer oder ähnliches, wo eigentlich nicht mein Name herkommt. Aber ich führe diesen Namen ja auch immer weiter. Und seit wann bist du in diesem Projekt beteiligt?
Ich bin bei IN Berlin seit 1999. Ich bin seit 96 beteiligt gewesen am IN Brandenburg, was irgendwie eher zufällige Gründe hatte. Im Prinzip der IN, der Individual Network, war halt damals der Dachverband, der irgendwie mehrere kleine lokale ISPs, damals hauptsächlich Mailbox-Zusammenschlüsse, zusammengehalten hat. und der dann tatsächlich sich vor einigen Jahren aufgelöst hat mit der Begründung, unser Vereinsziel Internet für Jedermann ist unserer Meinung nach erreicht. Und von daher, ich bin also so in dem Dunstkreis seit 96.
Ja, schon faszinierend, wenn jemand so lange beim Projekt dabei ist. Habt ihr Nachwuchssorgen oder wie sieht das aus mit der Beteiligung von den Projektmitgliedern? Wie viele Leute seid ihr?
Also wir sind im Moment so etwa so 10, 12 Leute, die das Ganze aktiv betreiben, wobei irgendwie zunehmend die Älteren zunehmend weniger Zeit haben, noch in dieses Projekt reinzustecken. Der Kern, der irgendwie das Ganze hauptsächlich trägt, sind irgendwie 8 Leute im Moment. Und ja, über Nachwuchssorgen muss man bei solchen Projekten leider immer wieder reden. Erst recht, wenn man irgendwie auf der einen Seite den Anspruch hat, so ein bisschen zu zeigen, wie funktioniert sowas, auf der anderen Seite auf einem hohen technischen Niveau probieren will, Produktivbetrieb mit Ehrenämtlern zu machen, dann ist das halt auch ziemlich schwierig, neue Leute heranzuführen, weil die Einstiegshürde sowohl technisch als auch vom Vertrauen her extrem hoch ist.
Hm. Ihr habt jetzt gesagt, dass ihr seit 1990 ein ISP seid, ein Internet Service Provider. Das heißt natürlich, dass ihr Dienste anbietet in der verschiedensten Art. Kannst du da mal 2, 3 Dienste nennen?
Es sind hauptsächlich die Standarddienste, die meisten ISPs haben, also Internetzugang früher deutlich gefragter, noch durchaus mit irgendwie Einfall über TDSL oder Modem, ISDN, ein bisschen Shared Web Hosting, aber inzwischen auch irgendwie die Chance bei uns irgendwie mal Rechner unterzustellen und auch da halt immer ein bisschen darauf bedacht zu sagen, wir können nicht die Preise von irgendwie großen Providern nachahmen, das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen einfach im Prinzip die Nische bilden von das, was halt bei den Großen nicht geht und was eventuell Privatleute oder irgendwie kleine Projekte sagen, das brauchen wir aber das können wir uns nicht leisten, das kriegen wir bei niemandem. Und da wollen wir eigentlich so ein bisschen die Chance nehmen, ihnen es dann trotzdem zu ermöglichen und damit ihr Ding durchzuziehen.
Wenn ich das jetzt vergleiche, wenn jetzt jemand heute sagt, er stellt sich einen Server zu Hause hin, er hat einen VDSL-Anschluss, er teilt sich die Leitung. Er ist jetzt Hoster. Er stellt sich einen zweiten Rechner hin, hat einen Cluster, sagt dann, oh, ich bin jetzt super Hoster, ich kann hier Ausfallsicherheit machen. Weiß ich, ein Freund von mir kam neulich auf die Idee, Strom zu verkaufen, weil er gemeint hat, was hältst du davon, wenn ich dir Strom anbiete, dass du für dein Rechenzentrum nichts bezahlen kannst, also nichts bezahlen musst, willst alle Rechner bei mir einstellen und Strom ist umsonst und so weiter. Aber es ist doch irgendwie was anderes als das, was ihr euch auf die Fahne geschrieben habt, 1990, ihr seid ISP. Ein Internet Service Provider, das heißt, ihr kommt in die, also wenn man euch dann nennen würde, unter Internet Service Provider parallel zur Telekom. Und wenn du da fragst, wie sieht das aus bei euch, Telekom, was habt ihr für Technik im Hintergrund? Ich glaube, die geben nicht so viel Auskunft, wie ihr es macht.
Nee, das können sie auch gar nicht. Gut zugegeben, wir sind natürlich auch bei uns ein ganzes Mal als andere Technik. Meine, wir setzen als irgendwie zentrale Router durchaus noch Unix-Maschinen ein. Das geht einfach, da wir halt hinreichend klein sind, dass wir uns das erlauben können. Und da kann man auch natürlich deutlich besser mal reinschauen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich im Gegensatz zu demjenigen, der irgendwie sich eine VDSL-Leitung in die Garage legen lässt, die Möglichkeit, gerade dadurch, dass wir schon so lange existieren, dass wir halt irgendwie uns inzwischen in einem großen Rechenzentrum an der Kolo-Fläche eingemietet haben, dass wir halt unseren Upstream selbst machen, dass wir ihn selbst organisieren, dass wir auch durch die lange Zeit, die wir existieren, die Kontakte haben, um irgendwie auch mit den großen ISPs reden zu können und sagen zu können, passt auf, wir haben da folgendes Projekt, kann man da irgendwie kooperieren, kriegt man das irgendwie hin und dadurch, dass auch viele von der Sorte wissen, dass wir halt nicht in ihrem Gewässer fischen, gibt es da auch eine relativ nette und freundschaftliche Kooperation.
Ja. Na, ich denke mal, das tut sich auch ganz gut im Lebenslauf, wenn du reinschreibst, ich habe bei einem großen ISP gearbeitet und man hat schon seine Vorteile davon. Also wie im Vorgespräch hast du mir das ja erzählt und ich finde es eigentlich faszinierend, dass man, wie gesagt, hinter dieses Produkt, hinter dieses ISP reingucken kann und dann eben alles komplett mitkriegt. Wir wiederholen nochmal, dein Vortrag kommt also am ersten Tag, den Freitag um 19 Uhr. Der Vortrag vom Stil her, hast du gesagt, ist eher so Workshop zum Mitmachen?
Naja, das heißt, zu mitmachen. Also, wie gesagt, ich hatte schon gesagt, die Hürde ist recht hoch. Was ich machen will, ist so ein bisschen so einen kleinen Überblick zu geben, was sind wir, was tun wir. Vielleicht auch ein bisschen tiefer dabei gehen, als ich es jetzt hier in dem kurzen Spot kann. Aber ich glaube, ich werde hauptsächlich davon leben können, dass irgendwie Leute Fragen stellen. Also von daher, wer irgendwie hingeht, um sich berieseln zu lassen, eigentlich schlafen möchte, wird relativ wenig davon haben. Aber wer irgendwie gespannt ist, ein bisschen neugierig ist und auch gerne mal ein bisschen Fragen stellen will, ist herzlich eingeladen dazu und herzlich willkommen.
Ich glaube, das ist ja auch das Charmante von den Mittermann Chaos Days, dass ja nicht nur Vorträge in der Art ablaufen, dass das vorne einer steht und erzählt, sondern es ist auch je nachdem, wie der Vortragende eben das auf die Reihe kriegt, man Zwischenfragen stellen kann oder eventuell die Vorträge auf 40 Minuten, 45 Minuten begrenzt sind, wenn man danach noch im Vortragssaal mit den anderen Leuten diskutieren kann. Beziehungsweise hat man ja, gerade du, wenn du jetzt mit deinem Vortrag relativ früh anfängst, 3 Tage Zeit, über deinen Vortrag zu reden und sich mit Leuten zusammenzusetzen. Erfahrungsaustausch wird stattfinden. Das heißt, es werden Leute auf dich zukommen, werden sagen, was hältst du von der Idee? Bei uns, bei meinem kleinen Projekt setze ich das anders um. Und das ist halt eben dieses Netzwerk, was daraus entsteht, wovon der Chaos lebt, wovon der Chaos Computer Club lebt. Und so würde ich die Medien meinen Chaos Days beschreiben.
Ja, deswegen wollte ich den Vortrag auch hier halten. Auf dem Kongress wäre einfach deplatziert, weil auf dem Kongress geht es hauptsächlich darum, also auf dem großen CCC-Kongress geht es hauptsächlich darum, große Projekte vorzustellen, irgendwie gerade neue Entwicklungen zu machen und irgendwie was nicht neu ist, was man einfach mal wieder zeigen will und einfach mal Leute ranführen will. Das ist einfach kein Platz dafür. Und genau deshalb finde ich diese Veranstaltung auch so charmant, weil ich habe schon öfters Leute getroffen, die gesagt haben, ja, sie haben dann vom CCC-Kongress gehört, sind dann da erschienen, saßen im Vortrag, haben kein Wort mehr verstanden. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, auch so kleinere Veranstaltungen zu haben, wo man einfach mit Leute ranführen kann. Und deswegen finde ich es klasse.
Also generell muss ich auch mal den Tipp geben an Referenten und Leute, die sich für die Mediamind Chaos Days bewerben, dass sie einen Vortrag einreichen wollen. Wir haben am Anfang ein Call for Paper rausgegeben, dass wir gesagt haben, okay, wir haben den Anspruch, wir wollen die Topics machen. Wir sind Hochschulgruppe Darmstadt, wir haben die Location der Uni, das heißt, wir müssen auch so ein bisschen in die Richtung Call for Papers machen. Im Prinzip sind wir aber froh, wenn Leute auf uns zukommen und sagen, du, ich habe hier einen Vortrag, ich habe eine Idee, ich würde dir was einreichen. Und wer in den aktuellen Fahrplan reinguckt und die Versionsnummer anguckt, seitdem wir den Fahrplan released haben, ich glaube, die Versionsnummer steht im Moment auf 1.35, das heißt 35 Änderungen in den letzten 2 Wochen. Wir sind halt immer noch am Rumschieben, am Abarbeiten, weil im Moment jetzt noch Vorträge reinkommen. Andere Leute sagen, ich habe es nicht geschafft, ich habe meine Vorträge noch nicht fertig, meine Folien sind nicht da, nimm mich bitte raus, ich habe Panik, ich kann doch nicht vor Menschen reden. Also man lernt ja auch als Speaker irgendwo aus einer kleinen Veranstaltung irgendwie damit umzugehen und sich selber zu reifen. Als speziellen Service wollen wir anbieten bei den Mittermain Chaos Days, dass wir die Veranstaltung aufzeichnen. Das heißt, die Unitechnik in der TU Darmstadt hat eine Streaming-Gruppe und wir werden höchstwahrscheinlich 2 von den 3 Vortragsräumen direkt streamen können, direkt aufzeichnen können. Inwieweit wir das Streaming nach draußen aktuell bei der Veranstaltung schaffen, ist aktuell noch fraglich. Kleiner Zwischenbericht vom NOC habe ich bekommen. Das Netzwerk steht aktuell und da sehe ich ganz zuversichtlich, wir haben gerade Fotos geschossen. Heute sehe ich nichts mehr. Oh. Ja, das leid als Moderator, wenn er in die Kamera guckt und auf seinen Rechner gucken kann.
Und das im Radio.
Und das im Radio, ja. Diese Medientechnik in Darmstadt in der Uni, die zeichnet 2 Hörsäle auf. Der 3. Hörsaal, da haben sie irgendwie im Kabelschacht das Kabel vergessen zu legen. Wir versuchen mit einer stationären Kamera den Vortrag dann trotzdem aufzuzeichnen und dann für die Nachwelt zu lassen. Wer seinen Vortrag allerdings als Referent nicht aufgezeichnet haben möchte, dann müssen wir halt eben für Geduld bitten, dass wir den Vortrag nicht haben. So, jetzt haben wir gerade einen Anruf in der Leitung. Ich würde sagen, wir spielen ein bisschen Musik, dass wir den Anrufer annehmen können.
Wir spielen ein bisschen Musik, wenn das klappt.
Ah, wieder 8-Bit-Musik.
8-Bit-Musik mit einem etwas langsamen Anfang.
8-Bit-Musik. Was spielen wir, was hören wir denn?
Wir hören jetzt gerade ein Stück, das hat Chaotica ausgewählt. Das ist Descent of Europe von Ruger. Wir hören es, ich weiß nicht, ob wir es hören. Chaotica muss das so langsam anfangen. Ich finde das nicht witzig. Ich mach einfach mal. Das will auch nicht, das ist toll. Dann fällt der Computer aus. Und dann macht das. Am Telefon ist jetzt das Nock. Hallo, das Nock.
Hallo, Zera da.
Ihr sitzt gerade in der TU und seid am Basteln.
Genau, wir haben jetzt den großen Core-Router mal eingerichtet, haben jetzt auch schon die Netze gesplittet. Jetzt müssen wir nur noch die Server laufen auch. Jetzt müssen wir nur noch die Access Points verteilen und überall, wo Netz hin soll, Netz hinbringen.
Okay, wie viel Arbeit ist das noch?
So bestimmt noch 4-5 Stunden.
Okay, das heißt, ihr schlaft heute Nacht ähnlich viel wie der Goffer.
Ja, kann sein. Also wir legen uns hier oben hin und ruhen etwas.
Sehr gut. Ihr habt ein Problem.
Genau, wir haben Hunger.
Ja, wie können wir euch da helfen?
Ihr könnt uns sagen, wo es einen Pizzalieferdienst gibt oder sowas, der hier nachts um drei was in die Uni bringt.
Baut ihr nicht gerade das Internet? Ich meine, ist das nicht die Antwort auf alle Fragen?
Ja, aber die haben nur irgendwie 5 Pizza-Lieferservice, die alle zu haben. Ah, und wir haben noch Suppen, aber keinen Löffel. Also, ich weiß, dass es einen gibt in Darmstadt, weil der McFly hat da mal bestellt, Nacht um 3. Und da wollte ich mal fragen, ob jemand weiß, wie der heißt.
Das heißt, anstatt das ultimative Wissen aus dem WWW abzufragen, fragt er gewissermaßen in den Meatspace hinein. Okay, genau. Also jetzt der Aufruf an alle Leute, die da draußen sind und wissen, wo man morgens um 1 Uhr noch eine Pizza bestellen kann. Ihr könnt entweder hier kurz anrufen, ihr könnt das kurz in den Chat posten, da lest ihr auch mit, oder?
Genau, wir lesen mit.
Das Nock wird es euch danken. Okay, dann... da kommt gerade der Goffer rein. Der Goffer will noch eine wichtige Sache loswerden. Weiß der Goffer, wo man eine Pizza herkriegt um diese Uhrzeit?
Eine Pizza in Darmstadt kann ich ihm auch sagen, aber ich habe gehört, er hat ein Löffelproblem.
Er hat ein Löffelproblem?
Mhm. Ich habe gehört, er hat ein Löffelproblem, er hat Suppe und keinen Löffel. Die Veranstaltung mit der Mein Chaos findet ja in der Technischen Uni in Darmstadt statt. Und ich kann als Tipp sagen, da gibt es auf jeder Etage eine kleine Küche mit Besteck.
Ah, cool.
Aber bitte zurücklegen, weil ich brauche die.
Das ist klar.